Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute unterhalten wir uns über die Idee, ob es denn gut ist, möglichst viel Budget in Social Media zu shiften. Unilever plant das ja gerade und dazu bin ich mit Birgit Vernunft verabredet. Hallo Birgit.
Hallo Heiko, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Du bist Markenberaterin, hast aber vorher auch sowohl auf Kundenseite als auch auf Agenturseite fleißig im Marketing gearbeitet, richtig?
Richtig, ganz genau. Also hauptsächlich habe ich meine eigene Agentur gehabt in Hamburg, 20 Jahre lang eigentlich fast. Und da ging es um digitales Marketing und verstärkt auch am Ende Social Media Marketing. Insofern ist das, glaube ich, bin ich eine ganz gute Stimme für dieses Thema.
Erzähl doch mal, was Unilever so plant.
Ja, also vielleicht erstmal, wieso kamen wir überhaupt zu dem Thema? Und zwar interessant ist, ich habe einen Post dazu gemacht auf LinkedIn. Ich bin da auf dieses Phänomen gestoßen, auch tatsächlich über Instagram und habe dort gesehen, okay, die haben gerade ihre Strategie veröffentlicht. Die haben ja einen neuen CEO bekommen, den Fernando Fernandez, und haben angekündigt oder setzen das sozusagen jetzt tatsächlich schon um, dass sie ihre Strategie ändern, dass sie eben sozusagen das Budget splitten und die Hälfte ihres Budgets in Social Media, in Influencer-Marketing oder Creator-Marketing vor allem stecken. Und das ist natürlich schon beachtlich bei so einer großen Marke. Also Unilever ist, glaube ich, die zweitgrößte Werber weltweit. Also insofern ist das schon ein großes Thema. Und ich habe das auf LinkedIn gepostet und danach gab es irgendwie eine Riesenwelle. Ich glaube, ich habe noch keinen Post gehabt, der so durch die Decke gegangen ist mit über 100 Kommentaren und über 100 Reaktionen. Also es ist tatsächlich so, dass es eine große Polarisierung da stattfindet im Markt.
Genau, über diesen Post sind wir ja auch ins Gespräch miteinander gekommen und zu diesem Podcast gekommen. Ich habe so den Eindruck, bitte korrigiere mich, du begrüßt die Entwicklung, dass mehr Fokus auf Social Media ist, dass mehr Geld auf Social Media ist. Du nickst, oder?
Ich nicke. Also was ich begrüße ist, also ich habe ja vorhin schon erzählt, ich komme aus einer Digitalagentur und wir haben jahrelang eigentlich immer mit diesem Thema zu tun gehabt, dass Social Media auch so ein bisschen unterschätzt wurde. Ist ja auch ganz klar, weil es war eigentlich ja immer ein neuer Kanal und es wurde nicht wirklich ernst genommen. Und jetzt ist es aber so in den letzten Jahren, und dazu habe ich witzigerweise auch einen Post veröffentlicht, weil die ARD-ZDF-Studie das auch ganz deutlich sagt, dass es jetzt irgendwie so zu so einem Kipppunkt kommt. Also wir befinden uns jetzt in so einer Zeit, wo wir tatsächlich allmählich, also ab 35 ist es so, oder unter 35 kann ich mehr Menschen über Social Media erreichen als über die klassischen Kanäle. Also insofern ist das sozusagen nicht nur so ein Phänomen, das man so beobachtet, sondern das ist eine Marktverschiebung, die da stattfindet. Ich beschreibe das immer so ganz schön als Bild. Früher gab es ja auch diesen Moment, wo Pferde und Autos gleichzeitig auf der Straße waren. Und irgendwie fühlt sich das auch gerade so ein bisschen an, dass so gerade so zwei Welten gleichzeitig stattfinden. Und jetzt gewinnt diese eine Welt, die ja noch ein bisschen neu für viele ist, tatsächlich so an so starkem Gewicht eben durch solche Budget-Shifts. Und das ist schon sehr spannend, finde ich. Also man kann fast sagen, Social Media kommt so in die Chefetagen, würde ich einmal so.
Was sind denn für dich die Vorteile von Social Media? Marketing, nenne ich es einfach mal so.
Ja, das ist doch eine ganz gute Bezeichnung. Also die Vorteile sind natürlich vor allem, dass man die junge Zielgruppe sehr gut da erreichen kann, ne? Also vor allem die jungen Menschen. Und ja, was natürlich auch ganz spannend ist, ist, dass es natürlich auch sehr nahbar ist. Und also wie es Unilever jetzt auch in der Strategie veröffentlicht hat, ja auch sehr authentisch über echte Menschen. Also man weiß nicht, wie viel KI-Content dann auch natürlich dann auch da eine Rolle spielt, aber über Set by Others ist sozusagen so ihre Strategie. Also nicht sie sprechen über die Marke, wie es früher eben so oft gemacht wird, wir sprechen, sondern die Menschen sprechen darüber. Das ist natürlich einerseits, ne, auch das, und das war eben so in meinem Post auch ein großer polarisierender Punkt, auch eine Gefahr, ne, wenn ich eben plötzlich nicht selber mehr das Ruder in der Hand habe, sondern andere Menschen darüber sprechen, ist natürlich auch eine Frage, was erzählen die und ist das denn alles das, was ich auch möchte? Das heißt, dahinter muss auch eine große Governance stecken, und ich nehme mal an, dass sich Unilever da aber schon viel Gedanken gemacht hat, wie das ganze System mit über 300.000 Creators gesteuert wird.
Aber diese Menschen, diese Creators, die da was über eine Marke erzählen, Die machen das ja irgendwie nicht freiwillig, sondern die verdienen damit ihr Geld. Was
Genau.
natürlich total fair ist, aber die erzählen das ja auch nicht objektiv, genauso wie das ein Testi in einer TV-Kampagne auch nicht macht.
Das stimmt, kann man einerseits sagen. Auf der anderen Seite wird es ja schon so gemacht, dass wenn man, wir haben ja auch früher viele Influencer-Kampagnen gemacht für große Marken wie Starbucks und so weiter. Man wählt natürlich auch Menschen aus, die eine Nähe zu diesen Marken haben, ne? Die Marken natürlich auch natürlich in ihrem Leben verwenden. Ne? Also wie jetzt so eine Caro Kauer, die jetzt zum Beispiel ganz oft Kerrgarten auf ihrem Esstisch stehen hatte, ohne jemals dafür Werbung zu machen. Und plötzlich kommt man auf die Idee, okay, man könnte mit ihr zusammenarbeiten, weil sie dieses Produkt sowieso benutzt. Und so geht es auch Creators sozusagen, dass sie ja auch natürlich gucken müssen, dass es in ihren Content mit reinpasst, ne? Dass sie jetzt nicht plötzlich irgendeine Marke benutzen, die sie vorher nie verwendet haben, sondern dass sie auch eine Nähe hat. Also insofern, das muss sich für beide Seiten als Win-Win anfühlen, weil auch die Creator haben ja was zu verlieren, wenn sie nicht authentisch sind, genauso wie die Marke auch.
Naja, fairerweise, wenn ich mir so einige Testis anschaue, in der noch klassischen Welt und mir angucke, für was die irgendwie Werbung machen oder auch gemacht haben, da habe ich schon oft den Eindruck, bei einem Jürgen Klopp zum Beispiel,
Stimmt.
da habe ich eher den Eindruck, dass
Stimmt.
man sich erstmal über die vertraglichen Rahmenbedingungen unterhält und dann irgendwie überlegt, welche Nähe gibt es denn dann? So.
Ja, das stimmt.
Das gibt sicherlich auch noch ein paar andere Beispiele, aber
Das ist bei solchen
das ist ja
Megastars
übertragbar
natürlich.
auf die Creator-Welt, oder?
Absolut. Ja, das ist bei solchen Megastars natürlich nochmal was anderes, weil die natürlich auch wirklich viele Verträge haben. Und aber auch da muss es natürlich passen, ne? So ein Jürgen Klopp würde ja auch nie etwas vertreten, was nicht zu seiner Welt passt, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ich glaube, diese Welt ist relativ groß. Also ich habe den
Ja.
Eindruck, da passt relativ viel
Da passt
rein.
viel rein.
Sagen wir es mal so. Also vielleicht
Ja,
passen
oder
da paar
Günther
Dinge noch
Jauch,
nicht
das
rein, aber
glaube ich
das kann ja
auch.
noch kommen, oder ja.
Stimmt. Ja.
Ich sag dir mal meine Bauchschmerzen, die ich bei Social Media habe. Und es ist, glaube ich, unbestritten, wenn es gerade um junge Zielgruppen geht. Du hast eben schon mal das Alter genannt. Dann ist es klar, worüber die am besten erreichbar sind und so weiter. Darüber besteht sicherlich Konsens. Aber wenn ich mir mal anschaue, dass 60% des globalen Werbebudgets an die großen drei geht, also an Google, an Meta, an Amazon,
Ja.
und die Tendenz ist eher steigend, und auf der anderen Seite haben viele Medien, sowohl traditionelle Medien, die noch so aus dem Printbereich kommen, massive Probleme, sich zu finanzieren, dann
Total.
sind das ja sicherlich Tendenzen, die das für die etablierten Medien, die wir sicherlich brauchen, darüber sind wir uns, glaube ich, einig, um einfach eine
Absolut.
große Meinungsvielfalt zu haben, für die
Absolut.
wird es ja nicht einfacher. Und
Nee, das stimmt.
kommen wir da nicht ein bisschen so in das Problem, dass wir in so eine Meinungsmonopolisierung kommen?
Das ist definitiv eine Schwierigkeit, das sehe ich auch. Also das ist ja nicht so, dass dass Unilever die Medien gebaut hat oder die Agenturen die Medien gebaut haben, sondern die haben sich ja so dahin entwickelt und die
Ja,
Menschen
aber
sind dahin
die
gegangen.
Unilevers dieser Welt finanzieren die Medien.
Richtig, genau. Also sie könnten das natürlich auch anderweitig einsetzen, aber auf eine andere Art haben die natürlich auch ein finanzielles Ziel zu verfolgen. Und ja, also ich sehe das selbst wie du. Und ich finde das auch ein bisschen schwierig, insbesondere weil es natürlich alles US-Konzerne sind. Und man würde sich eigentlich wünschen, dass es vielleicht auch mal ein europäisches Social Network gibt. Also da gibt es ja mittlerweile viele Bestrebungen zu etwas zu bauen, was irgendwie auch mal spannend ist und das vielleicht auch andere Algorithmen verfolgt, die nicht so süchtig machen und wie die teilweise konzipiert sind. Das ist schon echt, also es hat seine negativen Seiten, ne? Das will ich auf jeden Fall ja auch betonen. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach noch keine Konkurrenz, ne? Also da müsste Europa auch mal ein bisschen aus dem Pott kommen und sagen, können wir nicht mal eine Lösung bauen, die auch unsere Menschen hier erreicht? Ähnlich gut wie das die amerikanischen oder die chinesischen sogar durch TikTok, ne, auch machen. Ist ja nicht nur allein in den USA, sondern TikTok ist ja auch noch mit im Rennen. Wobei, wie du schon sagst, das Monopol
Aber
liegt bei den großen
das
drei.
sind Themen, die du sozusagen in Kauf nimmst, weil es das halt im Moment nicht gibt, und wo du sagst, ich erreiche die Menschen nur über die bisherigen oder die bestehenden Social Networks, und egal wie die sich verhalten. Bei Meta gibt es ja noch ein paar andere Themen. Wir müssen trotzdem diesen Weg gehen.
Ja, also es ist jetzt hier nicht meine Entscheidung, sondern Unilever hat sich ja so entschieden, das zu
Ja,
machen.
wir diskutieren ja gerade
Am
die
Ende,
Entscheidung von
genau,
Unilever.
am Ende ist es aber dann zum Schluss einfach auch, ne, sind das ja auch Unternehmen, die irgendwie gucken müssen, dass sie auch wirtschaftlich handeln. Und deswegen ist das, haben sie aktuell ja keine andere Wahl, als auf diese Plattform zu gehen, weil die Menschen dort sind. Ne, also das ist ja einfach, sie gehen ja im Prinzip dahin, wo die Menschen sind und nicht jetzt unbedingt, wo das Evilness ist, sondern und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, okay, das ist amerikanisch dominiert und aber diese ganzen Kritikpunkte finde ich auch teilweise schwierig, weil eben oft gesagt wird, Social Media hat so viele negative Effekte und das stimmt auch. Ich hab zwei Kinder, hängen auch den ganzen Tag da drin und ich versuche sie immer wieder rauszuziehen, aber auf der anderen Seite entdecken die ja auch viele positive Dinge, also entdecken positive Contents und lernen Neues, also es ist nicht nur negativ, ne? Und auch für mich persönlich, also ich nutze das wirklich viel als Inspirationsquelle. Es ist halt einfach die Schwierigkeit, dass diese Plattform einfach, ich sage mal, es ist zu wenig Medienkompetenz bei uns in Deutschland auch vorhanden, um die Plattform auch entsprechend gut nutzen zu können. Also zum Beispiel Instagram kann man sich zum Beispiel sehr gut konfigurieren, sodass man diese Algorithmen eben so ausrichten kann, dass man eben wirklich spannende Inhalte entdeckt und nicht wahllos, sage ich mal, ausgeliefert ist, was da passiert. Aber da herrscht viel zu wenig Wissen darüber, ne? Und also auch gerade eben was Kinder und Jugendliche angeht, bei den Eltern herrscht da auch ganz viel Unwissen darüber, ne? Das ist einfach so eine, das heißt, sind die Regierungen ja auch schon dran. Wird über Verbote gesprochen. Das sind so erste Initiativen, die an den Start gehen in verschiedenen Ländern. Das funktioniert zum Teil ja auch. Das ist allerdings ja unter 16 und die Kinder finden immer Lösungen, da in diese Plattform reingezogen zu werden. Deswegen ist auch da meine Meinung, es hilft nur Aufklärung, ne? Also wirklich mit den Kindern zu sprechen, denen zu erklären, was passiert da alles, was passiert mit euch und die Medienkompetenz sozusagen nach vorne zu stellen.
Wie
Genau.
siehst du denn das Thema der Markensicherheit auf diesen Plattformen?
Ja, Brand Safety ist auf jeden Fall ein Riesenthema und das ist tatsächlich auch etwas, wo die Marken natürlich selbst auch handeln müssen, ne? Also indem sie sich sozusagen auch mit eine ganz starke Governance machen von ihrer Seite. Also da gibt es ja auch mittlerweile tolle AI-gecodete Systeme, wo man seine ganzen Brand Assets alle checken kann. Also insbesondere, wir sprechen so über diesen Creator-Content, ist der denn markenkonform und ist der sicher? Kann ich den benutzen? Und die Marken geben den ja jeweils frei. Also es ist ja nicht so, dass der einfach veröffentlicht wird, sondern die kriegen die Assets alle vorher zu sehen und können dann sicherstellen, okay, das ist alles sicher, das können wir alles online schalten. Und ansonsten ist es so, also die ganzen Plattformen haben alle natürlich auch Sicherheitsfilter, ne? Also es ist schon so, dass dort, sagen wir mal, relativ wenig schlimmer Content jetzt durchkommt. Ich sehe es bei meinen Kindern selber, aber es gibt auch Plattformen wie Snapchat, wo ich nicht garantieren würde, dass das so ganz sicher ist. Deswegen nutzen das, aber das auch die Medienwirksamkeit ist auf Snapchat, also die Marken können da nicht so viel machen, deswegen ist das nicht so oft bespielt. Aber da sind schon teilweise schwierige Contents. Also, aber die anderen Plattformen, also wie TikTok, Meta und YouTube, da haben die wirklich strenge Filter. Also insofern sind die Contents da schon eigentlich, sagen wir mal, in relativ sicherer Umgebung und die Marken selbst haben es ja auch noch mal in der Hand, ihre eigenen Contents so auszusteuern, dass sie sicher sind. Das ist jetzt sicherlich sogar in verschiedenen Werbeumgebungen, in Display-Ads schlimmer, wo man teilweise eben neben Ads ist, die willkürlich sind, ne? Wo teilweise. Oder man schaltet auf einem Spiegel, sag ich mal, auf einer Bild, wo irgendein schlimmer Artikel jetzt gerade ist, wo irgendjemand, was weiß ich, ermordet wurde und so weiter. Und daneben ist mein Happy-Ad. Sowas finde ich zum Beispiel als Brand Safety viel schlimmer, wenn ich so eine Umfeldkommunikation habe. Und das ist ja in diesen Closed-Ecosystemen eigentlich schwer machbar, ne? Weil das ja sozusagen ist ja nur der Content, der von der Plattform auch dort ausgespielt wird.
Ich würde zum Schluss mit dir noch mal gerne über das Thema Werbewirkung gerade in sozialen Netzwerken sprechen. Da wissen wir ja im guten alten Werbefernsehen relativ genau, wie das funktioniert und was geht und was nicht geht. Da können wir auch relativ genau was über die Umfelder und so weiter erzählen. Aber wenn ich mir betrachte das, und darüber habe ich hier auch schon im Podcast mit Leuten, die da deutlich mehr im Boot sind, als wir beide darüber gesprochen, dass 60% des Traffics auf der normalen Webseite nicht menschlich generiert ist, sondern von Bots und dergleichen kommt, dann ist es ja in den sozialen Netzwerken jetzt auch nicht anders. Und das finde ich ein ganz schwieriges Thema, sich anzugucken, wie viele Leute, auch wenn das nicht die richtige Währung ist, haben sich denn eine Anzeige angeschaut, haben denn eine Anzeige geklickt und dergleichen.
Ja, also
Welche Meinung hast du dazu?
diese Soft-KPIs sind auf jeden Fall natürlich interessant. Wie viele Impressions hatte ich, wie viel Engagement und so weiter haben meine Contents ausgelöst. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch da ganz klar, zum Beispiel habe ich extra nachgeguckt, hat Unilever sogar gesagt, sie haben mit ihrer Kampagne Vaseline Verified, hieß das, haben sie einen Sales Uplift von 43% erreicht. Also das lief tatsächlich nur über Social Media und auch bei Pet Noodle Social Momentum, was auch immer das war, Pet Noodle Social Momentum, haben sie einen 200% Anstieg der Amazon Produktseitenbesuche erzielt. Das heißt, es ist tatsächlich, es gibt da relevanten Impact. Das geht jetzt einerseits auf Sales. Mich interessiert natürlich vor allem immer Brand Impact. Da gibt es natürlich auch immer, das ist von den Plattformen selbst, die haben ja immer diese tollen Markenstudien, ne, wo man nachher nachweisen kann, wie viel Marken Awareness hat man erreicht und so weiter, welche Markenwirkung hat man erzielt. Das kommt ja teilweise von den Plattformen selbst. Aber im
Naja,
Ende.
aber da muss man ja schon so fair sein und nochmal sagen, das, was die Plattformen da selber rausgeben und das, was sie irgendwie an Informationen abschirmen, das ist ja mit nichts anderem sozusagen vergleichbar. Also
Also,
schwierige Währung, oder?
ja, also das, was die Markenplattformen selbst machen, da wäre ich auch immer sehr vorsichtig, wobei teilweise sind da ja auch renommierte Institute wie Kantar und so weiter mit eingebunden. Das sind jetzt nicht nur Markenmeinungen, sondern auch Forschungsinstitute, die damit an den Statistiken oder Studien mit dran sind. Insofern kann man das schon auch ernst nehmen, sage ich mal. Und was ich halt auch spannend finde, ist, dass es eben auch so andere Erfolgscases gibt, wie, also wenn man jetzt Social Media, die Wirkung von Social Media anzweifelt, dann frage ich mich, warum gibt es Marken wie so ein More Nutrition, das ist eine Marke, die ist auf Social Media entstanden und nur dort groß geworden. Also sozusagen, die ist, ne, die hat absolut nur dort den Erfolg erzielt und ist mittlerweile so groß, dass sie jetzt auch TV-Werbung machen. Also ist jetzt sogar in die andere Richtung gekippt. Oder eine Marke wie Hugo Boss finde ich auch spannend, die ja irgendwie vor Jahren total verstaubt waren und es geschafft haben, durch eine riesen Social-Media-Kampagne, die sie vor Jahren gemacht haben, irgendwie einfach wieder zurückzukommen und wirklich auch Markenwerte zu drehen, ne? Also das zeigt ja schon, dass es Erfolg haben kann auf einem größeren Scale, ne? Ich denke, uns fehlen halt oft einfach die großen Markenbeweise, weil einfach die Budgets noch nicht so investiert wurden, ne? Man kann es dann einfach schlecht immer mit Fernsehkampagnen vergleichen, wenn ich sage, okay, ich habe 5 Millionen in TV-Werbung gesteckt und 200.000 in Social Media, das hat gar nicht funktioniert, schade. Aber wenn ich jetzt anfange, auch 5 Millionen in Social Media zu stecken, müsste man doch in Theorie eigentlich ähnliche Effekte sehen. Also das ist so meine Theorie, dass es jetzt anfängt, wenn die Budgets größer werden, dass es auch größere Hebel nachher im Markt zu sehen geben wird.
Das war doch ein geradezu zukunftsorientiertes, liebe Birgit, Schlusswort. Ich würde mir das wünschen, würde mir aber auch wünschen, dass wir ein weniger Walled Gardens haben. Das würde dem sicherlich auch sehr helfen.
Ja, das stimmt. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Oder ich wünsche mir so ein europäisches Social Network. Das ist mein Wunsch am Ende. Das wäre schon ganz schön.
Alles klar. Prima, liebe Birgit,
Dann
ich bedanke mich und wir
ebenso.
bleiben in Kontakt.
Vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.